Noch alle ganz herzlich willkommen heißen als Ihr Gast hier. Ich bin ja heute Morgen das erste Mal hier in diesen Räumen und ich freue mich immer, wenn ich in Räume komme, die hell sind. Ich bin ja seit über 30 Jahren in Deutschland in der Vortragstätigkeit unterwegs und in manchen Räumen predige ich gerne. Warum? Weil es hell ist, weil es Licht ist, weil man auch die Leute erkennt, die vor einem sitzen und sie nicht in ein schummriges Licht getaucht sind. Das ist also heute Morgen nicht der Fall. Also jeder, der heute Morgen einigen wird, ja, und mir vielleicht öfters zustimmen, ja, den werde ich also erkennen und sehen, wo er sitzt. Aber Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich habe mal eine schöne, nette Geschichte gehört von einem Mann in Berlin. Der hat öfters im Zusammensein der Gemeinde geschlafen. Und wenn er abends so kam, nachdem er 12 Stunden gearbeitet hat, war in den 30er Jahren, und dann hat er auch öfters den Kopf fallen lassen, und dann sagten ihm die Leute aus der Gemeinde, ach, lieber Karl, bleib doch zu Haus, wenn du so müde bist. Und dann sagte er, ach, Brüder, lasst mich doch zu euch kommen, bei euch schlafe ich so gut. Ja, also wenn heute Morgen jemand noch ein bisschen nachzuholen hat von der Nacht, das ist nicht schlimm. Der Vortrag wird ja aufgezeichnet, man kann ihn auch später auf CD bekommen. Ich habe heute Morgen das Thema, was unserem Leben Halt gibt. Was unserem Leben eigentlich Halt und Fundament gibt. Wir wissen ja, wenn wir bauen, es wurde eben schon angesprochen, dann sind Prüfstatiker gefragt. Vor allen Dingen, wenn man Wände rausnehmen will, ist dann oben das noch alles abgesichert. Und unser Sohn ist selber Bauingenieur, von daher sind wir in den letzten Jahren viel mit solchen Themen konfrontiert worden. Er hat unter anderem auch hier in Darmstadt studiert und seinen Abschluss gemacht als Bauingenieur, ist heute wissenschaftlicher Mitarbeiter in Gießen an der Fachhochschule. Und jetzt baut er selber und da ist natürlich, da werden viele Fragen ventiliert, wenn man baut. Und man muss vieles, vieles bedenken. Und Sie wissen ja, wenn Leute draußen vorbeigehen und sich hier dieses Gebäude anschauen oder sich andere Gebäude anschauen, dann guckt man immer erstmal nach dem, was außen, von außen zu sehen ist. Jetzt Isolierung kann man nicht so sehen, ne? Oder? Ja, das ist ja verputzt worden, gell? Ganz genau, ne? Also da weiß man gar nicht, was so da drunter sind, ob die Wände tragfähig sind, ob die Pfeiler hier tragfähig sind und vor allen Dingen, ob das Haus ein gutes Fundament hat. Was ist wesentlich bei einem Haus? Das ist nicht unbedingt der Anstrich draußen, die Farbe, die sie verwandt haben. Wesentlich sind auch nicht die hellen, schönen Tapeten, die hier gestrichen worden sind, oder die neu eingezogene Decke, worüber manches liegt an Kabeln und so weiter. Ich sehe es da hinten noch. Ich bin ja selbst mal Handwerker gewesen. Elektriker habe ich mal in den 60er Jahren gelernt in Marburg. Von daher ist mir das Bauliche nicht so arg fremd. Habe viele oder einige Jahre auf Baustellen gelebt, bis ich dann 1970 mich freiwillig zur Bundeswehr zur Luftwaffe gemeldet hatte, wie das manchmal so ist, junge Leute brauchen ein bisschen Freiheit, ne? Und da dachte ich, dann wechsle ich mal die Kaserne und gehe zum Bund, weg von zu Hause. Mein Vater war damals ein bisschen im schwierigen Alter, aber es hat sich dann auch später wieder gelegt, als ich so 19 Jahre alt war, weg von zu Hause. Und ich ahnte damals nicht, dass Gott damals für mich eine ganz wesentliche Weichenstellung in meinem Leben vorgesehen hatte. Wie das manchmal so kommt. Ich habe mich freiwillig zur Bundeswehr gemeldet. Ich wollte weit weg, deswegen bin ich zur Luftwaffe gegangen. Und ich war in einer, ich kann nicht sagen, Sinnkrise. Mein Leben machte mir Spaß und ich sorgte auch dafür, dass es nicht langweilig wurde. Aber dann von Zeit zu Zeit, dann spürte ich, dass ich schon als junger Mensch Risse in meinem Leben hatte. Und ich konnte das gar nicht so genau definieren, denn wenn ich das verspürte, eine gewisse Leere, dann half mir eben der Alkohol über manches hinweg. Und viele Freunde, die ich hatte, die einen waren politisch engagiert, die anderen waren mehr thekenorientiert. Sie wissen, was eine Theke ist, ja? Okay. Und mein Leben als junger Mensch, es war nicht langweilig. Ich war ständig unterwegs. Ich hatte viel Abwechslung in meinem Leben. Doch von Zeit zu Zeit machten sich eben gewisse Risse in dem Mauerwerk meines Lebens deutlich. Ich habe heute Morgen ein bekanntes Wort aus der Bibel ausgewählt, an das ich dann weitere Gedanken anschließen möchte, und zwar aus dem 1. Korintherbrief. Ich war vor kurzem das erste Mal in Korinth, vor einigen Wochen in Griechenland hatten wir eine Studienreise, und da habe ich mal diesen Ort besucht, der damals sehr, sehr groß war, eine Hafenstadt, und wo Paulus in den 50er Jahren hinkam und dort eine Gemeinde gründete. Und als diese Gemeinde damals gegründet wurde, das war nicht eine Gemeinde, mit der man groß Staat machen konnte. Da waren also wenige Herren im Frack und Zylinder anwesend, wenige hochgestylt, wenige Intellektuelle, die waren auch da in dieser Gemeinde. Aber es war eine Hafenstadt. Und die Leute, die dort in dieser Gemeinde zusammenkamen, sie hatten eine illustre Vergangenheit. Die einen hatten dies und die anderen hatten das. Und korinthisch leben, das war so damals wie ein verkommenes Leben führen, das allein an Lust orientiert war, an Alkohol, an Rauschgift und an Sex. Und dann kam Paulus von Gott her in diese Stadt hinein und versuchte den Menschen Halt in ihrem Leben zu geben. Durch das, dass er den lebendigen Gott diesen Menschen bezeugte, dass es einen Gott gibt, der unsichtbar, aber erfahrbar ist. Und dann geschah das Wunder, dass manche Leute dieser Botschaft des Paulus Vertrauen schenken. Ich muss zwischendurch immer mal was trinken, ich bin immer noch eine durstige Seele. Aber mehr wegen des Redens heute. Dann kam Gott in diese, der Paulus durch den Auftrag Gottes in diese Stadt hinein, und dann kamen manche Menschen zum Glauben, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und das ist etwas Wunderbares, wenn man das erleben darf. Ich habe das damals bei der Bundeswehr erlebt, nachts auf der Wache. Da habe ich mein Leben Gott im Gebet anvertraut. Ist ja das Wunderbare, dass man zu Gott überall reden kann. Dass man nicht ein sakrales Gebäude aufsuchen oder die alte Post hier in Darmstadt-Eberstadt. Übrigens, Darmstadt-Eberstadt ist für mich ein bekannter Ort. Ich war das erste Mal schon in den 50er Jahren hier, weil hier zwei Cousinen von mir leben. Die leben immer noch hier. Und als Gott so in mein Leben hineinsprach und ich spürte, dass es wirklich einen lebendigen Gott gibt, dann entstand damals ein starker Kampf in mir. Denn ich hatte viele Freunde, die hatten mit vielem was am Hut, nur nicht mit Gott selber. Und ich musste damals eine Entscheidung für mein Leben treffen. Soll es so weitergehen wie bisher? Oder soll eine Wende herbeigeführt werden in meinem Leben? Und ich spürte auf einmal, ich saß unter der Botschaft eines Menschen, die mich sehr stark anrührte, war selbst ein junger Mann, der damals mit den Beatles im Hamburger Star Club aufgetreten ist. Kennt ihn einige? Star Club von Hamburg? Wer kennt den? Ja, es ist gut. Ist nicht heilsnotwendig, ne? Man kommt auch so in den Himmel. Man muss den nicht kennen. Aber er erzählte auch, wie Gott in sein Leben hineinkam. Und auf einmal geschah das Wunder Gottes, dass ich persönlich mich angesprochen fühlte. Und dann gab es eben einen Kampf, der dann zu einem gewissen Ende fand, als ich damals mein Leben Jesus Christus anvertraute in einem Gebet in der Gegenwart eines Kameraden, der das auch schon in seinem Leben getan hatte. Und dann spürte ich, dass in meinem Leben ein Fundament da war. Nicht, dass ich ganz gottlos groß geworden wäre. Ich bin in der Kirche groß geworden. Ich bin getauft worden. Ich hatte Konfirmandenunterricht. Ich hatte so das normale kirchliche Programm durchlaufen, aber mit Gott selbst persönlich nichts am Hut. Das ist immer so eine Sache, wenn man denkt, ich weiß schon, was die Kirche will. Ich weiß schon, was die Frommen wollen. Ich kenne den Gott eigentlich schon und man kennt ihn doch nicht. Ich glaube, das ist die ganz große Tragödie im christlichen, ehemals christlichen Abendland. Man denkt, man würde Gott kennen und kennt ihn gar nicht. Man kennt die Metapher Gott, man kennt dieses Wort, man hat auch mal was von christlicher Gemeinde gehört. Aber diese Leute, wo damals Paulus hinkam, die hatten nichts von Christentum gehört. Die wussten nicht, ja, dass es dort seit einiger Zeit eine starke Bewegung gibt. Christen nennen sie sich, weil sie von dem lebendigen Christus angerührt wurden in ihrem Leben. Ich weiß nicht, wie es damals schwerer hatte, zum lebendigen Glauben an Gott zu kommen, die Menschen, die gar nichts wussten, oder die Menschen heute in Europa, die weithin falsch informiert sind über den lebendigen Gott oder gar nicht mehr. Es gibt ja auch viele Neuheiten in unserem Land. Jedenfalls schrieb Paulus später dieser Gemeinde einige Briefe, 4 insgesamt. 2 sind davon noch im Neuen Testament erhalten. Und in diesem einen Brief, da schrieb Paulus der Gemeinde und wies sie nochmal auf das eigentlich hin, was unvergänglich ist und was durch keine Macht der Welt in unserem Leben zerstört werden kann, nämlich dass es ein Fundament gibt, das außerhalb von uns ist, aber in unserem Leben gelegt werden kann, dieses Fundament. Und da schrieb er, einen anderen Grund, ein anderes Fundament, eine andere Basis kann niemand legen. Für Zeit und Ewigkeit füge ich hinzu, als dieses Fundament, das schon gelegt worden ist, und das ist Jesus Christus. Paulus macht es den Korinthern noch einmal sehr deutlich. Denn in der Zwischenzeit waren sie seit einigen Jahren im Glauben. Er war woanders in einer Stadt und er schrieb dann diesen Brief an sie. Und in der Gemeinde machten sich Schwierigkeiten breit. Wenn man in eine Gemeinde kommt, dann sollte man sich auf eines einstellen, nämlich, dass auch da nur mit Wasser gekocht wird. Es gibt keine vollendete Gemeinde in dieser Welt, sondern in jeder Gemeinde wird mit Wasser gekocht. Es gibt manche Leute, die sind auf der Suche nach der einigermaßen perfekten und vollkommenen Gemeinde. Ich auch. Das ist so in dieser Welt, das haben wir alle im Herzen drin. Wir suchen etwas Perfektes und Vollkommenes, und wenn es im Urlaub ist. Haben Sie schon gebucht für nächstes Jahr? Wenn nicht, können Sie mit uns fahren. Wir fahren knapp 14 Tage nach Zypern. Und werden dort in einem schönen Hotel sein am Meer und werden uns dort dann aber auch ein Angebot haben, dass wir uns unser Leben auf das ewige, wahrhaftige gründen. Das ist so wesentlich, das ist so wichtig. Wenn man in eine Gemeinde hineinkommt, und das spürten die Korinther sehr bald, hier in der Gemeinde sind Menschen mit Fehler und mit Schwächen. Wer zur alten Post geht, der muss wissen, hier ist eine Gemeinde beheimatet. Die meinen es aufrichtig, die meinen es ernst und die sind auch mit ganzer Hingabe bei der Sache dabei. Aber eins darf man hier nicht erwarten, nämlich eine perfekte Gemeinde. Und wenn sie perfekt wäre, und ihr kommt hinzu, ab dem Moment ist sie nicht mehr perfekt. Wenn ich einer Gemeinde beitrete, dann ist sie nicht mehr perfekt. Weil ich ein Mensch bin, der seine Schwächen, seine Fehler, seine Risse immer noch im Leben hat, aber dass ich mein Leben eben ganz bewusst mit Jesus teile. Nicht in dem Sinne, dass ein Teil Jesus gehört, das andere Teil ihm, sondern dass ich ihn in mein Leben damals eingeladen habe und das große Wunder geschah, was ich mir niemals vorstellen konnte. Denn ich kannte mich damals. Ich war ein sehr wetterwendiger Mensch. Und ich war schnell zu begeistern. Aber ich konnte auch schnell wieder Sachen fallen lassen. Ja, ich war von diesem und jenem begeistert. Und wovon eben halt ein junger Mann mit 20, 21 begeistert ist. Und dann, als ich diese Entscheidung traf, spürte ich, da fängt eigentlich die Arbeit Gottes im Leben eines Menschen an, wenn er diese Entscheidung für Gott trifft. Und bis heute ist Gott an der Arbeit in meinem Leben, so wie damals bei den Korinthern auch. Denn die Korinther standen in einer ganz großen Gefahr. Wenn man jung im Glauben ist, sucht man Vorbilder. Haben Sie Vorbilder? Gehen Sie nacheifern? Nein? Ich schon. Man darf Vorbilder haben. Aber man darf diesen Gedanke nicht überhöhen. Dass man denkt, ja, wenn man ein Vorbild hat, dann muss das auch wirklich lückenlos alles wasserdicht sein. Und das muss eine Person sein, bei der ich keine dunklen Schattenseiten mehr sehen kann im Charakter. Das geht nicht. Und deswegen hatten damals die Leute in Korinth so einige Stars, die sie verherrlichten in der Gemeinde. Das gibt es immer wieder, ne? Auch Christen. Weil wir auf der Suche nach Vorbildern sind. Das ist in uns angelegt. Ein Kind zum Beispiel sucht Vorbilder. Ein Junge sucht ein Vorbild in seinem Vater. Vielleicht auch in seiner Mutter. Und er sucht Vorbilder in der Schule. Und wenn man da leer ausgeht, dann bleibt eben auch eine gewisse Leere im Leben zurück. Vorbilder zu haben ist nichts Schlechtes. Es muss nur eine realistische Sicht sein. Und damals in Korinth, da waren schon einige Prediger da gewesen. Wie das manchmal so ist, dann favorisiert man den einen gegenüber dem anderen. Und die Leute hatten da ein Problem. Die einen fanden den Petrus so gut. Kennt ihr Petrus? Petrus war wahrscheinlich ein Berliner Mann mit Schnauze und Herz. Ja, er redete schneller manchmal, als er dachte. Und er meinte es aufrichtig. Er war wirklich auch durchsichtig. Und dieser Mann meinte es so ernst mit Gott. Aber er kannte sich in manchen Stücken selber nicht. Er konnte Versprechungen machen, die er später nicht mehr einhalten konnte. Und was Petrus tat, das tat er richtig. Entweder folgte er ganz dem Herrn nach oder er verleugnete ihn ganz. Es war immer eine ganze Sache, was Petrus mache. Er ein enthusiastischer Mann. Dann hatte die Gemeinde einen hervorragenden Rhetoriker kennengelernt, der zu ihnen kam. Kennt ihr den? Apollos, ganz genau. Das war einer aus Ägypten, aus Alexandrien. Und das war wirklich ein Mann, der hatte Format, der hatte Stil. Wenn der redete, das war so ähnlich wie bei Peter Hane, der auch sehr gut formulieren kann, ein bewusster Christ. Einer, der sein Leben ganz bewusst unter die Herrschaft Jesu Christi gestellt hat. Auch deswegen manchen Spott von Kollegen zu ertragen hat, wie das normal ist. Das gehört dazu in dieser Welt. Aber dieser Mann Apollos, wenn er die Kanzel betrat, da saßen die Leute dort mit offenem Mund. Die staunten über die Wortwahl, über den Satzbau und wie gestochen scharf er formulieren konnte. Das war ein Genuss, diesem Mann Apollos zuzuhören. Und dann war noch einer, der hatte die Gemeinde gegründet in Korinth. Das war der Apostel Paulus. Der war nicht so arg gut in der Rhetorik. Er war ein überaus intelligenter Mann, aber wie das manchmal bei intelligenten Leuten ist, die können nicht so sehr gut reden. Das ist so ähnlich wie bei Stoiber dann. Kennt ihr noch den? Edmund, ja. Wenn er sich manchmal was zusammengestottert hat, ja. Warum? Der hat so viel im Kopf da oben drin, ja. Und der war wahrscheinlich schon 10 Sätze weiter, wenn er den ersten Satz sagte, ne. Und da kam natürlich manches heraus, so ähnlich wie dieses Video Rede, die man sich runterladen kann bei YouTube. wo er über die S-Bahn gesprochen hat. Das müsst ihr mal runterladen, ja. Ist wirklich hörenswert. Paulus, ich will ihn nicht mit Stoiber vergleichen, er hatte ja kein politisches Amt inne, der Paulus, aber er war jedenfalls im Reden nicht so gut wie Apollos. Aber einige fanden den Paulus so spitze in Korinth. Für sie war Paulus das Vorbild. Das war so ein hingegebener Mann an die Sache Gottes. Ja, der baute tagsüber Gemeinde und nachts überarbeitete er, knüpfte er Teppiche, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Der konnte mit paar Stunden Schlaf auskommen. Und er war 18 Monate lang in Korinth, gründete die Gemeinde, Leute kamen zum lebendigen Glauben an Jesus. Und das ist was Schönes, wenn man solche vollmächtigen Menschen in der Gemeinde hat, wo man spürt, wenn die den Mund auftun, das ist kein kalter Kaffee. Hier begegne ich dem lebendigen Gott. Hier bin ich auf einmal in der Gegenwart Gottes, da gucke ich nicht ständig auf die Uhr, wie weit sind wir dann jetzt? Denn wir haben ja heute Urchristentum, ne? Wir gucken dauernd auf die Uhr bei dem Gottesdienst, ja, wenn es denn fertig ist. Ja, das geschah nicht bei dem Paulus. Und es war etwas Herrliches, diesem Mann zuzuhören. Und es haben manche durch ihn, Jesus Christus persönlich kennengelernt, wenn er das Wort Gottes auslegte, wenn er die Bibel aufschlug, seine Pergamentrollen dabei hatte, daraus vorlas, dann die Texte auslegte, dann spürten die Leute, Gott ist gegenwärtig. Aber das ist was Herrliches, wenn man das spürt, Gott ist gegenwärtig, er rührt mein Herz an. Es sind jetzt nicht nur noch ein paar Worte, die ich höre, und auf einmal spüre ich, dass die Ewigkeit in die Zeit in mein Leben einbricht. Was für ein Geschenk. Und jetzt stand die Gemeinde in einer ganz großen Gefahr. Die einen favorisierten Petrus, die anderen Apollos, die anderen Paulus. Und vielleicht haben sie noch paar irgendwelche versteckten Vorbilder gehabt. Und in dieser Situation, wo eine Spaltung in der Gemeinde anstand, ja, weil die einen eben mehr dahin, die anderen mehr dahin tentierten, da machte der Paulus noch einmal in einem Brief, in diesem Brief deutlich, Leute, wenn ihr wirklich ein tragendes, bleibendes Fundament für Zeit und Ewigkeit sucht, dann kann ich das nie sein, ich bin nur ein Mensch. Dann kann das kein Petrus sein, kein Apollos, sondern es gibt nur ein Fundament, auf das man sein Leben gründen sollte als Christ. Wenn man es noch nicht ist, kann man es ja werden. Deswegen schreibt Paulus, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der damals vor gut 20 Jahren außerhalb von Jerusalem gelegt worden ist, als der lebendige Sohn Gottes Jesus Christus am Kreuz von Golgatha starb. Da hat er die Sünden der Welt getragen und vor Gott gesühnt. Und jetzt muss ich nicht mehr mit einem schlechten Gewissen rumlaufen, sondern ich darf Vergebung für mein Leben suchen und ich darf Vergebung haben. Ist nicht ganz einfach, seine Schuld zuzugeben, oder seid ihr gut darin? Ist jemand gut darin? Ich nicht. Ich habe studiert auf Ausreden. Schon als Kind. Ich konnte immer gut ausreden. Zum Beispiel, wenn die Mutter gefragt hat, wer hat angefangen mit dem Zanken? Schon mal die Frage gestellt als Eltern. Blödste Frage, die man als Eltern stellen kann den Kindern, wenn sie zanken, ja. Es war, man darf nie eine Antwort erwarten, die stimmt. Ja, nee, der hat angefangen. Ja, aber die hat gestern schon angefangen, aber die hat mir vorige Woche das Spielzeug weggenommen und so weiter, ne. Also es geht immer, ältestes Gesellschaftsspiel der Welt, Schuldabschiebespiel. Ja, wir haben immer jemand, den wir verantwortlich machen können für unsere Fehler. Und das ist ja die Katastrophe in unserem Leben einfach, weil wir kein Zutrauen zu Gott haben. Dass uns Gott lieb hat, auch wenn wir gefehlt haben. Dass Gott uns nicht böse ist, wenn wir gesündigt haben. Dass Gott uns annimmt, so wie wir sind. Und dass er keinen Forderungskatalog uns vorlegt und sagt, du musst erstmal die 10 Gebote befolgen. Dann können wir nochmal miteinander sprechen. Nein, das macht Gott nicht. Wir sagen immer wieder, zu Jesus darf man kommen, wie man ist. Aber man wird nicht bleiben, wie man ist. Ich darf kommen, wie ich bin. Einen anderen Grund kann niemand legen, wenn ich zu mir selber finden will. Und zu meiner ewigen Bestimmung, wozu Gott mich geschaffen hat in dieser Welt, in dieser Zeit, dass wir im 20. Jahrhundert geboren sind, das 21. Jahrhundert erleben dürfen. Und dass Gott in dieser Zeit für mich einen Plan hat, eine Berufung hat, dass ich wissen darf, mein Leben geht über diese Zeit hinaus. Und Gott gibt mir einen Sinn für die Ewigkeit, den hat er in mein Herz gelegt. Die verborgene Suche nach dem Vollkommenen, nach dem Schönen vielleicht auch einer Gemeinde, das werden wir letztlich in dieser Welt nie finden. Paulus sagt, gründet euer Leben auf den Grund, der allein durchträgt, egal was in eurem Leben einbricht, was passiert. Denn wir alle müssen durch Krisen hindurchgehen. Sie noch einen Stuhl suchen, dort ist noch was frei, hier ist noch was frei, wie Sie möchten. Und wir sehen, dass Krisen zum Leben eines Menschen dazugehören. Es gibt kein Leben ohne Krisen. Es gibt kein Leben ohne Erschütterungen. Und was ist wichtig? Ich weiß nicht, hat es ja auch schon mal ein Erdbeben gegeben in Eberstadt? So kleines meine ich jetzt so, dass man ein bisschen gewackelt hat, ne? Das gibt schon mal, ne? Auch hier bei uns, in anderen Gegenden dieser Welt, da ist es tragischer, wenn es Erdbeben gibt. Ich habe 7 Studienreisen in der Türkei durchgeführt und wir waren in der letzten bis hinten an der Grenze nach Armenien und Iran, hinten am Berg Ararat. Und in der Türkei gibt es ein, ich weiß nicht, haben wir jemand türkische Abstammung hier? Oh ja, wunderbar. Dann werden Sie das vielleicht bestätigen können. Das hat uns immer wieder unser Reiseleiter gesagt. Das türkische Wort kenne ich nicht mehr so gut. Ich weiß nur noch ungefähr. Das heißt, dort werden manche Häuser gebaut in der Türkei. Auf Deutsch übersetzt heißen die über Nacht. Über Nacht. Die Häuser werden über Nacht errichtet. Das heißt, man braucht keine Bauvoranfrage, man braucht keinen Architekten, man braucht keinen Statiker. Es wird einfach irgendwo angefangen zu bauen. Als vor 10 Jahren dieses starke Erdbeben in der Türkei war, ja, im Norden der Türkei, unterhalb des Schwarzen Meeres da, es war ja eine Katastrophe hoch 3. Und es sind viele Häuser dem Erdboden gleichgemacht worden. Und diese Häuser sackten innerhalb von einigen Sekunden ein und waren ein Schutthaufen. Weshalb? Als wir jetzt in Griechenland waren, sagte uns die Reiseleiterin, wir leben in einem erdbebengefährdeten Gebiet hier. Und deswegen werden die Häuser bei uns erdbebensicher gebaut bis auf Stärke 7, 8. Das ist schon mal was, ne? Wenn es da wackelt, dann stehen die Tassen nicht mehr an der Stelle, wo sie waren vorher. Das ist das Entscheidende. ihr Lieben, auch für unser Leben, wenn manche Erschütterungen kommen. Was ist der Grund meines Lebens? Wisst ihr, wir denken ja immer, ach, bis jetzt ist es eigentlich ganz gut gegangen, ne? Naja, klar, es hat jeder ein bisschen was da, Arbeitslosigkeit hier, vielleicht hat man irgendwo einen Auftrag erlebt, was ja auch manche Firmen erleben, die daran kaputt gehen, ne, dass Kunden nicht zahlen. Ja? Sie haben die Arbeit abgeliefert und es wird nicht gezahlt. Warum? Es ist kein Geld da. Manche Leute legen es vielleicht auch ein bisschen darauf an. Ich will keinem zu nahe treten. Aber der andere hat auf einmal eine erschütternde Diagnose vom Arzt bekommen, rief mich jetzt vor kurzem eine Frau an. Wir kennen uns schon sehr gut seit 20 Jahren. Ehemaliger Unternehmer. Einer der, ja, der Größte seiner Branche in Deutschland. Wir lernten uns vor 20 Jahren auf einer Skifreizeit kennen. Und jetzt hat er die Diagnose Leberkrebs und es ist schon sehr weit fortgeschritten. Die Bauchdecke, alles drin, Bauchfell, alles vollgesetzt, nicht mehr zu operieren. Dann sagte er, ach Helmut, ich hätte so gerne noch einige Jahre gehabt. Wir werden ihn im nächsten Monat besuchen. Nochmal miteinander sprechen, vielleicht auch Abschied nehmen. Wir haben jedes Jahr haben uns getroffen auf Skifreizeit. Oder ich habe Dienste in der Gemeinde dort durchgeführt. Und auf einmal spürt man, das Leben kann starke Risse bekommen. Ist dann alles aus? Wie schaut es dann aus, wenn bei uns die Erschütterungen kommen? Was machen wir dann? Wie sehen dann die Fakten aus? Sind wir dann auch immer noch die Starken, die Selbstsicheren? Und ich habe eins in den vielen Jahren gemerkt. Nichts ist so zerbrechlich wie das Leben. Nichts ist so zerbrechlich wie das Leben. Ein Schlaganfall, dein Mensch ist gelähmt von an einer Seite. Besuchte jetzt eine Frau. Ich habe 2 Jahre, als ich in Frankfurt war, in den 70er Jahren, im selben Haus haben wir gewohnt und sie war Predigersfrau. Der Mann bei ihm war ich so als junger Prediger zur Aufsicht, dass er mich ein bisschen begleiten sollte. Und dann verlor sie ihren Mann vor 10 Jahren, ganz plötzlich. Und dann Brust-OP, Karzinom der Brust, CA. Und dann noch nicht mal ein Schlaganfall, das war eine Krankheit, die behandelte man als Schlaganfall und seit dieser Zeit rechtzeitig gelähmt. Eine quick, lebendige, agile Frau, ich kannte sie nur so. Wie schnell zerbricht ein Leben. Von daher ist diese Aussage des Paulus so wichtig. Einen anderen Grund kann niemand legen, als der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und wenn man die Bibel liest, wird eins deutlich, dass dieses Leben eigentlich nur eine Durchgangsstation ist, mehr nicht. Es hat mal jemand gesagt, wir sind in dieser Welt nur Hindurcheilende. Aber wir haben uns hier gut eingerichtet. Wir vergessen manchmal, dass es auch in dieser Welt ein Ende hat, dass die Bibel sagt, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir depressiv werden. Ne? Nee, nicht depressiv, nicht schwermütig, nicht, dass wir die Flint ins Korn werfen, sondern lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden, damit wir die Ewigkeit aus unserem Leben nicht ausklammern, dass wir einmal vor Gott stehen werden und unser Leben, über unser Leben Rechenschaft ablegen müssen. Wenn persönliche Fundamente in Schwanken kommen, dann ist vielleicht die Frage in unserem Leben wieder ganz neu aktuell. Habe ich ein Fundament, das trägt? Das trägt und das mich durchträgt. Dieses Fundament ist gelegt vor 2000 Jahren, als der Sohn Gottes in diese Welt kam, die Last und Schuld dieser Welt auf sich nahm und sie vor Gott sühnte, so dass keiner wegen seiner Schuld, wegen all dem, was schiefgelaufen ist in seinem Leben, verloren gehen muss. Deswegen geht keiner verloren. Verloren geht ein Mensch für die Ewigkeit, wenn er die Vergebung nicht sucht und annimmt. Unser Sohn kann jetzt endlich bauen. Er hatte eigentlich schon vor, im März anzufangen. Aber es gab so viele Widerwärtigkeiten. Dieses und jenes musste bedacht werden. Und jetzt ist endlich schon mal ein Fundament ausgehoben. Das ist schon mal was wert. Ne? Und gegenüber von ihm auf der anderen Straßenseite wird ein Wohnblock errichtet. Da habe ich etwas gesehen, das habe ich noch nie gesehen. Nämlich, also, man baut ja normal Wände 90 Grad Winkel, ne? Ist so, ne? Wie dieses Haus hier auch, 90 Grad. Da habe ich ein Fundament gesehen, das ist gezogen worden. Man soll es nicht glauben. Aber das ist nicht im rechten Winkel, sondern schief gezogen worden. Das Fundament ist schon gegossen. Jetzt haben also die Bauarbeiter ein kleines Problem. Sie müssen eine gerade Wand draufsetzen im 90-Grad-Winkel auf dem Fundament, das schief gezogen ist. Ich weiß nicht, ich denke, sie werden es irgendwo regeln. Denn Fundamente sind dazu da, dass man darauf baut. Was nützt mir ein schief gezogenes Fundament im Leben? Wenn ich denke, naja, so schlecht bist du ja auch nicht. Oder ich habe ja auch manches geschrieben im Leben und dann der Frau meines Neffen, den beiden, hatte ich dann zur Hochzeit einen Glaubensgrundkurs von mir geschenkt. Und dann sagte die Frau meines Neffen, meinst du, dass wir das nötig hätten? Meinst du, dass wir das nötig hätten? Ein vorwurfsvoller Ton. Was denkst du eigentlich von mir, dass du mir was Religiöses schenkst? So gottlos bin ich auch nicht und so schlecht. Ja, da habe ich aber da gestanden, ne? So beim Gratulieren nach der Kirche, nach der Trauung da und überreiche mein Geschenk und dachte noch, ich würde ein bisschen Dank ererben. Nix war's mit Dank. Sondern es kam nur ein Vorwurf, was denkst du eigentlich? Oder eine Nichte lag von mir im Krankenhaus, hatte sie die Bibel auf dem Nachttischchen liegen, ne? Kann man ja so machen als Christ, gell? Dass man das Buch auch da hinlegt. Man kann sich ja, muss sich ja nicht nur die Bildzeitung hinlegen oder die Bunde oder was es so alles so gibt an Blättern, die dann verkauft werden am Kirchstand dort im Krankenhaus, hat sie Bibel dort liegen. Da war wie Sitte. Da kamen die Ärzte rein und die Schwestern und da sah der Chefarzt dort die Bibel liegen. Dann sagt er, oh, Frau Blatt, also so schlimm ist es nicht mit Ihnen. Frau Blatt, sei schon, Frau Sibylla. So schlimm ist es nicht mit Ihnen. Also der dachte, Bibel liest man nur, wenn es kurz vorm Ende ist. Ne? Wenn man ganz genau weiß, ich habe nur noch ein paar Tage hier Luft zu atmen, dann werde ich meinen letzten Schlauferl tun. Nein, Fundamente legt man im Leben, wenn man es noch kann. Und nicht, wenn es so spät ist. Und ein Fundament ist es wichtig, dass man dann auch darauf baut, wenn es gelegt ist. Nichts ist so zerbrechlich wie unser Leben. Jetzt will ich zum Schluss noch etwas demonstrieren. Jetzt bräuchte ich jemanden, der mir hilft. Kannst du mir mal helfen? Komm her. Da darfst du noch ein bisschen sitzen bleiben. Ich rufe dich dann, wenn es soweit ist. So, was ich hier habe, ist ein Streichholz. Könnt ihr erkennen, ja? Streichholz. Wofür ist ein Streichholz da? Dass man etwas anzündet, Feuer verbreitet, ne? Also, hup, das kann ich noch, ne? So schnell ist manchmal auch das Feuer aus. Ne? Aber manche Leute sind sehr begabt. Die wollen was anzünden und sie kriegen es nicht an. Sie ziehen, sie ziehen, sie ziehen. Rosi, ich guck dich jetzt nicht an. Und manchmal kann einem auch passieren, wenn man Feuer in sein Leben bekommen will, nämlich, dass man es abbricht. Ich habe mir gedacht, so dieses Streichholz ist eigentlich eine gute Demonstration für das, was unser Leben ist. So ein Streichholz ist leicht zerbrechlich. Bei unsachgemäßer Behandlung kann ein Streichholz schnell zerbrechen. Und dabei ist das Streichholz oft gar nicht schuld. Es sind die Kräfte, die von außen auf dieses Streichholz einwirken. Die zerbrechen es bei unsachgemäßer Behandlung. Und wir leben in einer Umwelt, ja, die auch auf unser Leben einwirkt. Und wo Kräfte am Werk sind, die wir vielleicht gar nicht vermuten, die unser, aus unserem Leben so etwas machen wollen, nämlich etwas Zerbrochenes, das unser Leben zerbricht. Und deswegen ist es wichtig, dass unser Leben irgendwo angebunden wird. Also, ihr seid stark, ne? Jeder von euch könnte so ein Streichholz zerbrechen, oder? Du auch? Komm her. Komm her. Jawohl. Also ich mache jetzt einen Kräftetest mit ihm. Ich bitte dich, mal gucken, wie stark du bist. Ob du dieses Streichholz, musst jetzt schön demonstrieren natürlich, ja. Also, er hat unbändige Kräfte. Er kann ein Streichholz zerbrechen. So, jetzt habe ich noch was dabei. Ihr habt ja hier gebaut, ja. Da verwendet man Schrauben, Nägel und so weiter. Ich habe hier noch einen kleinen Nagel mitgebracht. Könnt ihr sehen, ja? Also 25 cm langer Nagel. Und ich bitte den einfach jetzt mal zu zerbiegen, ja. Verbiegen. Ja. Also mach nichts kaputt. Es geht nicht. Es gibt Dinge, die sind einfach nicht zu verbiegen. Wir Menschen können mal schon mal verbogen werden, ne? In unserem Charakter können wir verbogen werden, die und da und dort. Und wir können auch leicht zerbrechen. Besonders oft an den Stellen, wo wir meinen, wir wären besonders stark. Darf es hier bleiben? Ich komme zum Dritten. Was ist wichtig? Was ist wichtig für unser Leben? Was ist wichtig? Wichtig ist es, dass es an einer Größe festgemacht wird, die nicht zerbricht. Ich bitte dich, ich habe hier einmal Tesa, guck, da ist der Anfang, ich habe schon ein bisschen gezogen. So, jetzt kannst du ein bisschen länger ziehen, ein bisschen, naja, gut so. So, und ich bitte dich, das mal zu umwickeln. Ja, das ist das Leben. Jetzt könnten wir schon noch ein bisschen, ne? Wenn man jetzt dieses Streichholz zerbrechen will, wird es schwierig, ne? Es ist an einen Nagel festgemacht. Es ist an etwas Stabilem festgemacht. Jetzt dieses Streichholz zu zerbrechen, da müsste ich es hier wieder von trennen. Und dann könnte ich es zerbrechen. Und wir haben eine gewaltige Zusage in der Bibel. Wisst ihr, wie die heißt? Dass Jesus gesagt hat, meine Schafe, damit meine uns mit, ne? Schafe. Das heißt, ohne Orientierung. Wir wissen oft nicht, was wertvoll ist und was wertlos ist. Wir greifen oft nach viel Wertlosen im Leben, nach Unbeständigem. Deswegen bezeichnet uns die Bibel als Schafe. Es sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Wann gibt uns Gott das ewige Leben? Hier in dieser Welt. Hier auf dieser Erde gibt uns Gott ewiges Leben. Und Glauben heißt, sich festmachen lassen bei dem, was nicht zerbricht, und das ist Gott, der über allem steht und den keine Macht der Welt irgendwo in die Bredouille bringen kann und ihn in Frage stellen, das kann man zwar theoretisch, aber Gott bleibt Gott, auch wenn er verspottet, verlästert, verhöhnt, verlacht wird. Bleibt Gott Gott. Glauben heißt, sich festmachen lassen an Jesus, an Gott. Es heißt, ich gehe eine Verbindung mit ihm ein. Ich lasse mich an ihn binden. Aber ich muss mich dafür entscheiden, dass Gott mich fest an sich bindet. Nicht ich bin der Entscheidende, Gott ist der Entscheidende. Wer gibt meinem Leben Halt? Ich kann es letztlich nicht. Ich kann mich nachher ins Auto setzen, nach Hause fahren. Ich bin viel im Jahr unterwegs. 170, 180, früher waren es noch mehr Tage. Schon über 30 Jahre. Und ich könnte jeden Tag einen Unfall haben, im Rollstuhl sitzen. Oder ich könnte mein Leben beenden innerhalb von ein paar Sekunden. Ich kann schnell zerbrechen. Daran sollen diese Streichholz erinnern. Mein Leben ist zerbrechlich. Und Glauben bedeutet, mich festmachen lassen an dem, Entschuldigung, du darfst wieder platzen. Vielen Dank für deine Assistenz. Glauben heißt, dass wir uns festmachen lassen bei Gott. Jesus sagt, ich gebe ihnen das ewige Leben, dann geht's weiter. Manche wissen, wie es weitergeht. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Leute, das ist Hoffnung. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Nicht indem wir denken, mit 18 oder mit 40 Jahren, Höhepunkt irgendeiner Karriere und es läuft alles so gut und die Aussichten stehen gut in meinem Leben. Es kann alles schnell zerbrechen. Vor ein paar Tagen war ich bei jemandem, wo gerade nochmal die Insolvenz abgewendet wurde, zum x-ten Mal jetzt. Weil die Kunden allergrößtes Interesse daran haben, dass die Firma weiter besteht. Ihr Lieben, es geht so schnell. Und es sind Kräfte, die an unserem Leben wirken. Nicht nur in uns, sondern auch um uns herum. Das muss man real einschätzen im Leben. Und deswegen ist es so wesentlich, dass ich mich im Glauben an Jesus festmachen lasse. Und dass ich weiß, mit ihm habe ich den erwählt, der mich lieb hat, der es gut mit mir meint und der Macht hat, mein Leben zu bewahren, solange ich in dieser Welt lebe. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Und das wünsche ich Ihnen. Wenn Sie hier Versammlungen für durchführen in diesen Räumen, dass immer einer in der Mitte steht. Einer, nicht der Paulus, der Petrus, nicht der Kalle, nicht der Philipp, die Lisbeth oder wie auch immer. Sondern wenn Menschen hier durch die Tür da hinten kommen, dass sie spüren, hier ist ein anderer in der Mitte. Wisst ihr, wir Menschen, die Bibel sagt, wir sind Sünder. Wisst ihr, was Sünde bedeutet? Sich selbst zur Mitte zu machen. Sünde heißt, sich selbst zur Mitte zu machen. Und Gott nicht den Platz geben, der ihm allein gebührt. Sünde heißt, auf ein eigenes Fundament bauen, das Fundament verschmähen, das Gott in Jesus gelegt hat. Das ist die Sünde. Und da heraus resultiert vieles in unserem Leben. Ich wünsche Ihnen einen schönen sonnigen Tag. Ich wünsche Ihnen noch gute Tage hier in diesen Räumen. Vor allen Dingen wünsche ich euch eins, dass der gekreuzigte und auferstandene Sohn Gottes bei euch ihr neues Leben gibt. Und dass in diesen Räumen, die nur eine Funktion haben, dass in diesen Räumen einer ganz groß und wichtig wird. Und das ist Jesus Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen. Er ist gelegt in Jesus. Und das wünsche ich, dass das Vertrauen zu ihm hier wächst. Und dass ihr, die ihr Verantwortung hier tragt, dafür sorgt, dass kein Mensch in die Mitte kommt. Egal wer er ist, dass über keinen Menschen Lobeshymnen hier verbreitet werden, sondern über den einen, der es ewig wert ist, dass man ihn ehrt. Und das ist Jesus Christus. Amen.